Ja, Bogdan, hoi, wie geht's?
Hallo Silvan, gut und dir?
Tipptopp. Legen wir gerade los, was meinst
du? Ja, ich würde sagen, oder?
Yes, du bist dran mit dem ersten Thema.
Das Mal bin ich dran und irgendwie bin ich noch nicht sicher, ob es schon schwieriger fällt, Themen zu finden. Ich meine, irgendwie die, die ich wollte, ich würde jetzt am Anfang machen, dann wird es ein bisschen schwieriger werden.
Ja, wird
aber
spannend.
Muss man halt kreativ werden, genau. Ja, Silvan, ich fange diese Folge an mit einer einfache Frage, oder vielleicht auch nicht so eine einfache Frage. Ja, bist du nachhaltig?
Ob ich nachhaltig bin?
Ja.
Nein.
Interessant.
Also, ja, nein.
Ich würde von mir das Gleiche behaupten, also nicht, dass ich mega nachhaltig bin. Vielleicht weiss ich, wie man nachhaltig leben könnte, aber vielleicht lebe ich das nicht so unbedingt, wie man sich das vorstellen würde. Aber genau, um das geht es heute. Wie sieht Nachhaltigkeit aus? Wer ist nachhaltig und wer nicht, oder? Für das habe ich zwei Personas erstellt, die wir anschauen. Mhm. Die zwei Personen sind natürlich verschieden. Und dann schauen wir mal an, ob die eine Person nachhaltiger lebt als die andere. Oder eben nachhaltiger lebt oder nachhaltiger ist. Denn schlussendlich muss man ja nachhaltig sein, nicht nur ausgesehen, als wäre man nachhaltig. Und ja, ich habe die zwei Personas erstellt. Und wir fangen mal bei der Person 1 an. Ich habe jetzt keinen Namen gegeben. Nicht, dass sich jemand benachteiligt fühlt. Person 1. Die Person 1 lebt in einer kleinen Wohnung, hat ein BMW als Auto, also alte BMW als Auto, fährt immer mit dem zum Arbeiten. Die Person interessiert sich für Autos und geht in der Freizeit auch gerne nach Tuning-Treffen um Umgebung. Die Person isst Fleisch und gönnt sich zwischendurch mal eine Pizza oder einen Döner vom Takeaway. Sonst kauft sie gerne im Aldi oder im Lidl und mehr oder weniger bleibt die Person sparsam, also tut sich nicht Sachen gönnen, die sie nicht braucht oder so, aber ja, genau. Sie ist eher ein konservativer Wähler und in der Freizeit geht sie gerne, oder in der Ferien geht sie gerne in die Berge, geht wandern, Familie besuchen und so weiter. Nehmen wir noch die zweite Person. Die zweite Person lebt auch alleine in einer nachhaltig gebauten 4,5 Zimmerwohnung in der Agglomeration. Um sich vorzubewegen, nutzt die Person eins von ihren 5 Velos oder halt der ÖV, wenn sie die Familie besuchen. In der Freizeit engagiert sich die Person im Gartenverein und im Verein für nachhaltige Entwicklung in Afrika. Für das reist sie auch 2-mal pro Jahr nach Afrika. Die Person kauft nur Bioprodukte und wenn Fleisch, dann nur vom lokalen Metzger, respektive vom lokalen Bauer. Und ab und zu kauft die Person ein bisschen zu viele Sachen, vor allem Lebensmittel, was halt zum Teil muss fortgeschossen werden. Die Person wählt grün und in den Ferien ist sie gerne mit dem Zug unterwegs und manchmal einmal im Jahr oder so gerne auch mit dem Flugzeug irgendwo anders her, in eine andere Kultur, um die jetzt zu entdecken. Und ja, Silvan, jetzt einfach so deine ersten Gedanken, wer ist nachhaltiger und wer nicht, oder? Ja, was meinst du?
Ja, spannend. So spannende Stereotypen, die du da bedient hast. Wer ist nachhaltiger? Für mich ist zuerst mal die Frage, was heisst nachhaltig? Haben wir schon ein bisschen angeschaut, aber ja, man kann zum Beispiel den ökologischen Fußabdruck anschauen, man kann die CO2-Bilanz anschauen, dann ist Person A oder Person 1 also klar nachhaltiger unterwegs. Wenn man den ökologischen Handabdruck anschaut, bin ich mir nicht sicher, wer nachhaltiger unterwegs ist. Aber ich glaube, es ist ganz fest. Also ja, wie immer ist es eine Definitionssache. Aber so klassisch ökologischer Fußabdruck, CO2-Abdruck, Person A ist nachhaltiger.
Ja, also genau, ich weiß es nicht. Oder? Das habe ich, ja, die Person hat einfach mal aufgestellt, genau, um das vielleicht aufzuzeigen. Dass man es nicht einfach so sagen kann, aufgrund, was die Person macht. Aber ich habe mir halt Gedanken darum gemacht, was macht eine Person nachhaltig oder was sind die Grundprinzipien, die eventuell halt zu einer Nachhaltigkeit führen, die auch Sinn macht. Und die hast du sicher schon gehört, die 3 Prinzipien, Suffizienz, Konsistenz und Effizienz.
Oder yes, ist das Thema? Ist mir ein Begriff, ja.
Genau, ist mir eigentlich vorher, also jetzt, während dem Studium schon, aber vorher ist mir so nie bekannt gewesen. Ich bin halt gegen davon ausgegangen, grün ist, wer vielleicht ein Elektroauto hat, wer mit dem Velo arbeiten kann. wer keine Plastikröhrchen braucht und so weiter. Aber schlussendlich hat sich herausgestellt, dass es nicht immer so ist. Genau, und ich wollte kurz auf die drei Grundprinzipien eingehen, die halt wichtig sind. Eins, was sehr wichtig ist, die Effizienz. Und da geht es darum, wie kann ich mit dem, was ich habe, am meisten daraus machen. Und das Ziel ist schlussendlich, für einen gleichen Nutzen weniger Ressourcen zu verbrauchen. Das wäre ein gutes Beispiel dafür. LED-Sparlampe, also wir haben noch Licht, aber es kostet oder es braucht viel weniger Strom oder wir haben effiziente Waschmaschine, die viel weniger Wasser braucht und so weiter. Das heisst, wir nutzen die gleichen Ressourcen, die wir haben, aber brauchen halt viel weniger davon, was zum gleichen Resultat führt. Was ist die Gefahr von Effizienz?
Der Rebound-Effekt.
Genau, der Rebound-Effekt. Das heisst, wenn ich halt eine Lampe habe, die viel weniger Strom braucht, kann ich mir halt 3 zulegen.
Und dann bin ich schlussendlich... Das ist ja immer anlassen, oder? Weil
oder das, genau. Strom. Und das führt schlussendlich mehr oder weniger zum gleichen Verbrauch wie eine normale, konventionelle Glühbirne. Nachher kommen wir zur Suffizienz. Das heisst, wie viel brauche ich wirklich? Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, vor allem in unserer heutigen Zeit, wo wir im Überfluss leben. Und wir wissen ja, glaube ich, alle, dass das meiste, was wir haben, wir wirklich eigentlich nicht so würden brauchen. Und eben da ist genau die Frage, da geht es um Genügsamkeit. Oder kann ich durch Verzicht oder durch bewussten Konsum, zum Beispiel weniger Fleisch oder weniger Flüge, den Ressourcenverbrauch reduzieren? Und das unabhängig von Effizienz, die wir geredet haben. Oder? Das heisst, muss ich, ja, man sagt halt immer das blöde Fleischbeispiel, aber also, kann sich halt jeder etwas darunter vorstellen. Aber muss ich jetzt übertrieben 5-mal am Tag Fleisch essen? Oder längst, wenn ich es einmal Woche mache? Oder überleben tut man so oder so? Es ist eine Frage vielleicht vom Komfort, das andere. Was brauchst du wirklich? Also es geht wirklich um das, was brauchst du wirklich? Brauchst du 5 Fernsehs in jedem Zimmer vom Haus einen oder längt einen? Genau, um das geht's. Und dann haben wir noch das Prinzip von Konsistenz. Wie kann ich im Einklang mit der Natur wirtschaften? Also es geht darum, dass man die Stoffströme also eine Wirtschaft schaffen, wo die Stoffströme die natürlichen Kreisläufe nicht behindern. Das heisst, dass man konsistent ist mit dem, was man hat und nicht, dass man noch zusätzliche Ressourcen muss nutzen, die sonst so in dem Sinn nicht natürlich sind. Aber da geht es zum Beispiel um erneuerbare Energien, dass man halt die nutzt, statt die fossilen. Allgemein Kreislaufwirtschaft, dass man also Sachen wieder braucht, dass man sie recycelt, dass man sie so lange braucht wie möglich und dass man es halt eben im Kreislauf behaltet oder Bio, Landwirtschaft oder auch zum Teil ein bisschen kontrovers gesehen. Kann man die Welt ernähren mit Bio oder nicht? Aber ja, genau um so Sachen geht es und es ist eher ein systemischer Ansatz und es basiert viel auf Innovation und die Natur als Vorbild nehmen, wie macht es die Natur und das so umsetzen und der Natur selber zu schaden. Zusammengefasst kann man sagen, dass keines von diesen Prinzipien alleine reicht, um nachhaltig zu sein. Es ist eine Kombination von allem, also dass man genügsam lebt, dass man effizient lebt und dass man eben konsistent lebt im Sinn von eben konsistent, also auch so weiterleben. Nicht, dass es Peaks gibt, sondern dass man konstant weiterlebt. Genau. Und das führt schlussendlich irgendwo durch. Zu einer Nachhaltigkeit, die verträglich ist, genau. Und jetzt habe ich diese Personas oder die drei Prinzipien auf die Personas abbrechen, die wir da vorgestellt haben. Wir haben ja die erste Person vorgestellt, gesagt, konservativer Autofan, nennen wir es mal so. Und ja, wenn man schaut, Effizienz ist sehr niedrig. Er verbraucht ein altes Auto, das viel verbraucht. Er isst viel Fleisch, er geht gerne an Tuning-Treffen, was natürlich die Autos sind nicht auf Effizienz ausgelegt bei diesen Treffen oder auch wenn man sich dafür interessiert. Sparsam leben, aber er kauft bei Lidl und Aldi, also tut ökonomisch effizient leben, also er kauft günstig ein und bekommt dafür mehr oder weniger die gleiche Anteil an Produkt, Aber ja. Beides, oder?
Mhm.
Suffizienz in dem Sinne, er hat aber er lebt in einer kleinen Wohnung, also er braucht nicht mega viel Platz. Und er geht in der Umgebung wandern, er geht nicht mega weit weg. Also er tut sich auf das beschränken, was er hat, was er in der Nähe hat, und mehr braucht er nicht. Und auf der anderen Seite hat er halt einen hohen Fleischkonsum, Takeaway, oder ist das wirklich nötig oder nicht? Ist halt nicht so suffizient, eventuell. Konsistenz, Kreislaufgedanken ist sehr niedrig, weil seine Lebensweise ist nicht vereinbar mit natürlichen Kreisläufen. Und eben, er hat einen alten Verbrenner, alten BMW, der viel CO2 ausstößt und so weiter. Und ja, Fazit zu Person 1. Man sieht, es hat nachhaltige Ansätze, aber auf der anderen Seite auch nicht. Darum kann man sagen, dass die Person nachhaltig lebt. Nicht 100%, aber auch nicht, nicht nachhaltig. Zweite Person, der grüne Weltverbesserer. Effizienz ist hoch. Er hat, er fährt mit dem Velo, aber
5
er hat 5 Velos, oder? Suffizienz, genau. Kommen wir noch dazu. Er lebt in einer riesigen Wohnung. Ja, die ist nachhaltig gebaut und alles, aber er lebt alleine in so einer grossen Wohnung. So viel Energie, die eigentlich verloren geht, ist wirklich nicht nötig. Und er schießt Essen weg. Zum Teil ist ja nicht Effizienz, also weder ökologisch noch ökonomisch. Auf der anderen Seite eben Suffizienz. Er ist nicht sehr suffizient. Eben, er hat 5 Velo, wie wir gesagt haben. Er hat eine riesige Wohnung. Braucht er das alles? Nicht unbedingt. Er geht viel nach Afrika, was natürlich extrem viele Ressourcen braucht, aber welchen Einfluss er der hat, also auf die nachhaltige Entwicklung, kann natürlich auch wieder positiv sein. Aber auch das kann man nicht 100% einschätzen. Und er kauft ab und zu zu viel ein, was auch gesagt ist worden, eben, ist nicht so suffizient und effizient, genau. Kreislaufgedanken, eben, er lebt bewusst, sagen wir es mal so, aber auch nicht 100%. Er kauft Bio, er kauft Lokale, aber auch da, wenn man das Essen muss fortschießen, ist auch das nicht konsistent. Genau. Das Fazit zur Person 2. Sie hat eine starke Ansätze in gewissen Bereichen, aber auch die zeigen sich schlussendlich, dass sie nicht 100% nachhaltig sind und zum Teil eben sehr ineffizient sind und so weiter. Genau, ja, vielleicht kann ich mit dem ein bisschen aufzeigen, dass nur weil jemand nachhaltig lebt oder weil es aussieht, als würde er nachhaltig leben, heisst noch lange nicht, dass die Person effektiv nachhaltig ist. Sondern wenn man die 3 Prinzipien mehr oder weniger einhaltet, dass das zu einer gewissen Nachhaltigkeit kann führen kann.
Mhm.
Genau.
Ja, es ist spannend. Finde ich immer wieder spannend, so viel gleich auch von, ja, vielleicht in erster Linie nicht offensichtlich vollendete Tatsachen, wenn man es so mitnehmen. Ich meine, störe mich immer ein bisschen am Begriff Nachhaltigkeit, darum scheiß Nachhaltigkeit.
Scheiß Nachhaltigkeit,
genau. Ja, spannend, schön.
Ja, darum habe ich gefragt, bist du nachhaltig? Aber eben, so einfach ist das nicht zu beantworten, aber eben, du hast
für dich selber was gesagt, kann
nicht so sehr. Genau.
Voll.
Ja, sehr gut. Wenn du keine weitere Frage hast zu diesem Thema, dann tun wir doch zu deinem Thema wechseln.
Ja, ich hätte ganz viele Fragen und Aspekte zum Diskutieren, aber ich glaube, wir tun das verschieben auf einen späteren Zeitpunkt.
Auf jeden Fall.
Weil sonst würdest du das ein bisschen den Rahmen sprengen. Kommen wir zu meinem Thema. Natürlich wieder ein bisschen konträr, etwas in die andere Richtung. Ähnlich wie die ich jetzt schon hatte, aber doch ein bisschen anders. Ja, wenn man die Nachrichten schaut, dann könnte man meinen, wir stehen kurz vor einem Kollaps. Aber stimmt das wirklich? Ich habe 3 Fragen für dich, Bobby, einfach, die du intuitiv kannst beantworten kannst. Nimmt mich Wunder, was deine Antwort ist. Gerade so zu der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten. Was denkst du, durchschnittliche weltweite Lebenserwartung? Was ist das heute? Weltweit durchschnittlich. Eher 50, 60, 70 oder 80 Jahre?
Ich würde jetzt zwischen 60 und 70 sagen.
Ja, spannend. Dann Anteil von Menschen in extremer Armut, also die in extremer Armut leben. Wie hat sich das in den letzten 30 Jahren verändert? Gestiegen, gleich geblieben oder gesunken?
Die extreme Armut ist, glaube ich, weniger geworden. Genau, so würde ich sagen, ja.
Yes, genau. Also die weltweite durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 72, ein bisschen mehr als 72. Hm. Soweit ich weiss, in keinem Land weltweit unter 60. Bin ich aber jetzt nicht 100% sicher. Extreme Armut hat sich massiv, also ist massiv gesunken die letzten 30 Jahre. Ja, du hast das ziemlich gut beantwortet.
Und die dritte Frage?
Spannend. Habe ich gesagt, habe ich drei Fragen?
Ja, du hast gesagt drei.
Also machen wir nochmal eine Frage. ja, danke. wie viele Menschen weltweit haben Zugang zu Elektrizität? Was denkst du?
Der grösste
von 10 Leuten, würde ich sagen. Wie viel denkst
du von 10 Leuten? Also von 10 sicher 8.
8.
Also ja. Mit Stromunterbruch und allem.
Aber ja, ja.
Zugriff Zugang. 8 Personen, würde ich meinen.
Ja, bist auch nicht schlecht. Es ist über 80%, also es sind etwa 9,2 von 10 Personen, okay. Also 92%. Ja. Eigentlich fast alle. Ja, warum fühlt es sich trotzdem so an, als würden wir auf einen Abgrund zusteuern? Ich habe mir das mal ein bisschen durch den Kopf gehen lassen, ein bisschen Gedanken gemacht. Ich habe da gerade auch nochmal Gelegenheit genutzt, um nochmal ein Buch anzuschauen, das ich für mich als ja, sehr wertvoll empfunden habe. Meine kurze Antwort ist, die Welt ist objektiv eigentlich stabiler geworden, aber komplexer. Stabiler im Sinn von, hey, es hat sich sehr viel verbessert. Also wenn man Gesundheit anschaut, Lebenserwartung, Kindersterblichkeit ist extrem abgegangen, Zugang zu Bildung, Elektrizität. Aber komplexer, ja, früher hat man weniger Informationen gehabt. Man hat lokale Probleme gehabt. Vielleicht auch klarere Feindbilder. Und heute, ja, wird man bombardiert mit Dauerinformation. Man hat globale Risiken, nicht mehr unbedingt nur lokale Probleme, sondern globale Zusammenhänge. Dann so ein bisschen der Social-Media-Vergleich ist sicher auch noch da. Vergleicht sich mit den Höhergestellten meistens oder einfach denen, die mehr haben. Und ja, fast ein bisschen moralische Dauerempörung, die herrscht. Wir sind nicht überfordert, weil alles schlimmer wird. Wir sind zum Teil überfordert, weil unsere innere Stabilität nicht im gleichen Maß gewachsen ist, wie die äußere Komplexität. Also man hat eben viele Perspektiven. Man hat die globale... Ja, das, was ich schon gesagt habe, genau. Also früher war eigentlich... Das Problem war die Ernte. Man hat sich Sorgen um die Ernte gemacht. Oder auch der Arbeitsplatz. Und heute ist es vielleicht eher der Krieg, der 5000 Kilometer weiter entfernt, also weit entfernt ist. Man ja, ist da moralisch dabei. Wirtschaftlich kommt man auch etwas zu spüren. Und auch emotional, klar. Ja, wir haben äußere Herausforderungen. Aber Panik ist... Meiner Meinung nach keine Strategie. Innere Stärke ist es. Jetzt habe ich mir mal ja, wie Gedanken gemacht, was bedeutet innerlich stark sein? Hättest du da gerade etwas, wo dir bei dir auftaucht? Oder was bedeutet das
für dich? Resilienz.
Resilienz,
ja. Hat jetzt gesagt, oder? Mhm. Dass man halt so Sachen, mit so Sachen kann umgehen kann, dass man nicht bei jeder Hiobsbotschaft gerade durchdreht oder Panik.
Ja, okay. Ja, spannend.
Und, ja.
Mhm, merci. Für mich so die innere Stärke, ich verbinde die stark mit, ja, wie ein Bild eigentlich von einem Fels in der Brandung. So, der Fels ist da, die Wellen kommen extrem stark auf den, prallen auf den Fels ein, aber der Fels ist irgendwie beständiger, ist da. Lässt sich vielleicht schon ein bisschen mitreissen manchmal, aber ja. Ich habe mir so ein paar Aspekte aufgeschrieben, oder? Ja, einfach mal überlegt. Und die würde ich jetzt gerne durchgehen. Das Erste ist, also du hast ja, das angesprochen mit der Resilienz. Also, dass man wie nicht jede Schlagzeile emotional miterlebt. Nicht jede Krise ist unbedingt meine Krise. So hart wie es ist, der Tod gehört zum Leben dazu. Ja. Zweiter Punkt, Ambivalenz. Dass man Ambivalenz, ja, vielleicht eine gewisse Spannung aushaltet. Also zwei Sachen können gleichzeitig wahr sein. Technologie verbindet zum einen, aber es erhöht auch die Polarisierung und den Vergleich. Schwarz-Weiß-Denken, dass man das versucht, dass man mehr versucht, farbig zu denken statt schwarz-weiß. Ist mir jetzt eingefallen, so ein bisschen das Thema Ungleichheit. Da ist eine grosse Empörung rum, die bösen Reichen. Ja, vielleicht zum einen mag das zustimmen, aber es gibt auch, also mächtige Menschen haben zum Teil auch sehr viel Gutes zu einer Welt beigetragen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an Elon Musk, der sehr oft so ein bisschen angeprangert wird, aber Starlink ist meiner Meinung nach, hat extrem viel Vorteil, gerade auch in Ländern, wo vielleicht ja, politisch was schwierig ist und was brodelt, dass dort der Zugang zum Internet oder zu der Vernetzung nicht so einfach kann abgestellt werden. Langfristig handeln, der nächste Punkt. Also, ja, dass man wie nicht impulsiv auf jede Krise eigentlich ja, reagiert. Mhm. Und dass man nicht nur ein Symptom bekämpft. Vielleicht, wenn man merkt, Nachrichten stressen mich, wäre kurzfristiges Handeln, dass man noch mehr möchte konsumieren, dass man noch mehr möchte Nachrichten mitbekommen, dass man gefühlt Kontrolle hat. Aber langfristig denkt, wäre es vielleicht dann reduzieren für mehr Resilienz. Ja, Gelassenheit, Offenheit noch als letzter Punkt. Was für mich funktioniert, ist zum Teil so ein bisschen Informationspause machen. Ich halte wenig von Nachrichten auszublenden, keine Nachrichten zu konsumieren, strikt keine Zeitungen zu lesen, was auch immer. Ich finde, das ist wichtig und gehört dazu. Wichtig ist für mich einfach, dass ich innerlich stabil bin, wenn ich so schlimme zum Teil Nachrichten wie an mich heranlasse, sozusagen. Ja, manchmal helfen mir Informationspausen. Fokus aufs Innere, auf mein Nervensystem. Auch dort hilft Wissen. So, dass man wie, ja, merkt, wenn man gestresst ist, wenn man vielleicht ein bisschen fragiler ist als an anderen Zeitpunkten. Was mir auch hilft, ist der Zwischenpunkt von Reiz und Reaktion. So der Zwischenraum, dass man den ausschöpft. Also wenn ich einen Reiz habe von einer Nachricht zum Beispiel und dann kommt gerade Empörung, dass ich wie versuche, den Zwischenraum ein bisschen auszuweiten. Dass ich dann bewusst kann eigentlich, ja, darauf vielleicht nicht reagieren, aber ich mir bewusst bin, was mit mir passiert. Das gelingt mir vor allem durch Selbstbeobachtung und natürlich in den wenigsten Fällen, würde ich sagen, aber immer mehr. Ja, bewusste Auswahl von Informationen, also dass weniger Shorts konsumiert werden, dass bewusst Nachrichten konsumiert werden, zum Beispiel mal eine Sonntagszeitung, wo man sich bewusst verschiedensten Themen widmet, das hilft mir extrem. Und Verantwortung im eigenen Radius wahrnehmen, also dort, wo ich auch wirklich wirken kann. Dort entscheiden und auch zu dieser Entscheidung stehen. Als letzter Punkt, der mir noch eingefallen ist, ist eigentlich so, ja, mich bewusst mit dem Fortschritt auseinandersetzen. Das, was wir jetzt als Einleitung kurz gemacht haben, anschauen, ey, was für Fortschritt ist eigentlich auch schon passiert. Und da hat mir das Buch Factfulness einiges geöffnet. Kennst du das Buch?
Nein. Kenne ich nicht.
Ja, es hat ganz viele Fragen. Die Fragen sind inspiriert von dem Buch, wo man kann beantworten. Und am Schluss kommt eigentlich raus, dass tendenziell wir Menschen die Fakten über den Fortschritt schlechter beantworten als Schimpansen. Also schlechter als der Zufall eigentlich. Mhm. Dass wir weniger, wenn es 3 Auswahlmöglichkeiten hat, dass wir weniger als, also ja, dass wir einfach schlechter sind als Schimpansen. Schlechter als der Zufall. Der wertvollste Teil von dem Buch finde ich der hintere Teil, wo es darum geht, dass die Autoren beschreiben so 10 Instinkte, die wir in uns haben. Also eigentlich Bias oder Wahrnehmungsverzerrungen, Und zwei davon möchte ich kurz vorstellen. Das eine ist der Negativitätsinstinkt. Ich glaube, haben wir alle schon mal ein bisschen davon gehört, aber gleich so das bewusst zu machen, finde ich extrem wichtig, dass wir unser Hirn trimmt auf negative Nachrichten. Das ist eigentlich ein Überlebensvorteil. Aber ja, negative Nachrichten gewichten wir einfach als wertvoller als positive Nachrichten. Und das nutzen die Medien vielleicht zum Teil auch aus, die Medien, die wir spannend finden, die haben vor allem negative Nachrichten. Das zweite ist so der Instinkt von der Kluft oder der Einfachheitsinstinkt. Also dass eigentlich vereinfachte Sichtweisen dominieren. Das polarisierende Narrativ auch dominiert. Also zum Beispiel Norden gegen Süden, wir gegen die anderen, die da oben, die Superreichen. Dass so einfache Kluften einfach unser Wahrnehmungsbild dominieren. Die Realität hat aber sehr viele Zwischenstufen. Also es gibt nicht die extreme Armut und extreme Reichtum. Es gibt, die meisten Menschen leben dazwischen. Ja, genau. Also so dramatisierende, polarisierende Narrative dominieren oft die öffentliche Vorstellung. Viel Fortschritt werden einfach intuitiv nicht wirklich wahrgenommen, weil die extrem langsam passieren. Also auch langsamer Fortschritt ist Fortschritt, aber das wahrzunehmen ist einfach extrem schwierig. Und spannend finde ich auch die Instinkte, die sie beschreiben, die wirken auch, wenn man die kennt. Ich meine, der Negativitätsinstinkt, das haben wir vielleicht alle schon mal gehört, dass man Negatives stärker gewichtet als Positives. Und gleich passiert es immer wieder. Es ist einfach ein Instinkt. Kann man nicht einfach ausschalten. Ja, jetzt einfach noch eine Frage, die ich noch möchte als Abschluss mitgeben. Vielleicht an die Zuhörer, vielleicht auch an dich, vielleicht fällt dir ja gerade etwas rein, aber sonst würden wir das gerade beenden, in ein bisschen kürzer gehalten, dass wir das nicht unnötig in die Länge ziehen. Wenn du heute dein Informationsverhalten halbieren würdest, was würdest du stattdessen aufbauen? Das ist einfach eine Frage, die ich mitgeben würde. Falls du magst, kannst du etwas dazu sagen, sonst ist es auch
ja, spannend. Tipptopp. Weil ich schon viel Medien konsumiere.
Ich auch.
Und ja, wenn ich es halbieren würde, ich glaube, ich würde mehr produktivere Sachen machen. Weil zum Teil denkst du halt über so ein Problem nachher, wenn es ein ist. Ja, es braucht schon viel Energie. Und ja, vielleicht kann man das so auf meine Prinzipien abbrechen oder Suffizienz. Muss ich jetzt wirklich alle Nachrichten durchlesen am Morgen?
Ja, spannend.
Oder längst, wenn ich mir einfach das rausziehe, oder einfach bewusst mal Nachrichten lese und nicht nur schnell Schlagzeilen. Weil mit den Schlagzeilen weißt du eh nichts, oder? Da kennst du nur die negativen Fakten vielleicht, oder? Das ist ja das, was interessant ist. Ja.
Aber gleich finde ich es wichtig manchmal, oder? Das ist so das gesunde Mass finden, finde ich extrem schwierig. Das ist irgendwie...
Ja. Ich glaube eben, jetzt, wenn man so negative Nachrichten gehört, jetzt so bezogen aufs Klima, oder? Zu was führt das? Ich glaube, in den wenigsten Fällen führt es dazu, dass man nachher etwas in diesem Bereich macht. Es führt vielleicht mehr zur Resignation.
Ja, voll.
Ja.
Das ist schon ein bisschen, haben wir ja auch schon ein bisschen davon gehabt. Das ist schon ein bisschen eine Gefahr, wahrscheinlich. Ja, wenn wir das abschliessen.
So. Ja, bueno. Merci vielmals für die Input.
Kleinen Gedankenanstoss vielleicht.
Ja, absolut. Davon sein. Und ja, vielleicht wollt ihr uns auch noch einen Gedankenanstoss geben. Wir haben jetzt eine neue E-Mail-Adresse, wo ihr uns schreiben könnt. Spammen. die wäre info@snh-podcast.ch. Da könnt ihr uns direkt erreichen, vielleicht Anregungen geben oder Kritik, je nachdem was.
Ja, wäre cool, nehmen es auf. Zu lesen.
Genau, ja. Sehr gut, Silvan, merci vielmals.
Bobby, danke dir.
Und bis zum nächsten Mal.
Yes, wir hören uns in einer Woche wieder. Ciao.